Sex, Book, Please. Der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Bei mir im Podcaststudio ist Rainer Moritz. Mein Name ist Thomas André. Wir sprechen heute über folgende Titel. Wir sprechen über Sascha Stanisics neuen Erzählungsband bei Luchterhand erschienen. Ich habe das Buch vor mir liegen, denn diesen Titel kann sich kein Mensch merken. Es ist ein wunderbarer Titel. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Da reden wir gleich noch drüber, wie man zu so einem tollen Titel kommt. Dann sprechen wir heute über Toxische Pommes. Ein schönes Ausländerkind erschien bei Zollnay. Muss ich auch gleich einen Satz zu sagen. Toxische Pommes ist wirklich der Name der Autorin in diesem Fall. Das verraten wir schon. Zum Abschluss heute George Saunders Erzählungsband Tage der Befreiung, ebenfalls erschienen bei Luchterhand. Lieber Herr Moritz, wir fangen mit dem Hamburger Lokalhelden Stanisic an. Der Titel, was haben Sie zuerst gedacht, als Sie gelesen haben in der Vorschau, dass das der Roman, der Buchtitel ist?
Stanisic hat ja durchaus eine Vorliebe für komplexe Titel. Das mit dem Grammophon können Sie jetzt auch nicht mehr auswendig zitieren, wie dieser Titel damals hieß, des Romans. Vor dem Fest war ein einfacher Titel, den habe ich mir sehr gut merken können. Nein, das ist ja immer bei ihm ein originelles Spiel. Es ist auch der Titel, die Überschrift eines Textes in diesem Band. Sie haben so mutig gesagt, lieber Herr André, das seien Erzählungen. Ich weiß gar nicht, woher Sie das wissen. Untertitel gibt es in diesem Buch keinen. Hier steht nirgendwo ein Genre. Weder Texte noch Erzählungen noch sonst etwas. Es sind Texte, ich sage es mal so, von Sascha Stanisic, Texte, die teilweise miteinander verknüpft sind. Das ist ganz wichtig. Das heißt, es gibt Geschichten, die immer wieder aufgegriffen werden. Es gibt Figuren, die immer wieder aufgegriffen werden. Es gibt eine Helgoland-Reise eines Autos, da fällt sogar mal der Name Sascha. Man könnte denken, es habe direkt mit dem Autor zu tun. Dann gibt es eine Bremer Figur, das gefällt Ihnen, wie ich weiß, immer sehr gut, wenn Bücher in Bremen spielen. Da spielt Memory eine wichtige. Und dann gibt es eben diese Gießkannen-Geschichte, wenn ich mal den Ausdruck verwenden will, diese Gießkannen-Geschichte. Aber Sie haben es gesagt, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Ich habe stundenlang nachgedacht darüber, wann ist eine Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne gerichtet. Ist das auf den Grabstein gerichtet oder ist es auf den Weg gerichtet? Das ist eine sehr schwierige Frage,
ich tippe auf den
die
Weg.
Im Text auch angeklungen ist. Also es ist dieser typische Stanisic-Ton, diese witzigen Beobachten, diese originelle Sprachgebung, diese starken Dialoge. Und es ist ein Band, ja, wo man nicht ganz genau weiß, warum er in Buchform erschienen ist. So, zumindest erging es mir.
Sie haben es eben schon gesagt, das sind Stücke, die sich teilweise aufeinander beziehen. Deswegen finde ich besonders apart. Da hatte der Autor mich schon wieder komplett auf seiner Seite. Quasi als vorangestellte Widmung oder als zum Paratext gehört. Bitte der Reihe nachlesen. Punkt Sascha Stanisic. Also die Anweisung an den Leser, was Sinn ergibt, gerade bei den eben von Ihnen schon ins Spiel gebrachten Erzählungen von Georg, die von Georg Horvath handeln. Den kennen wir schon aus einem älteren Erzählungsband. Stanisic, das ist ein in Bremen beheimateter, was ist er, Prokurist bei einer großen Brauerei. Wir wissen, welche das ist in Bremen. Müssen wir hier nicht nennen. Und es spielt auch in diesen Geschichten, geht es eben ganz klar um Vaterschaft. Da kann man davon ausgehen, dass er seinem Horvath jetzt eben eigene Erfahrungen insinuiert hat. Da geht es um ein Kind, acht Jahre alt ist es, glaube ich. Das trifft ungefähr auch auf das Kind von dem Autor zu. Da geht es darum, wie er sein Kind eben beim Memory am Ende, er verliert ständig, er ist einfach schlechter als sein Sohn. Und dann gibt es irgendwelche, auf dem Bett verteilt sind die Memory-Karten und er macht ein bisschen Sauerei mit dem Kaffeebecher und dann fällt ihm auf, er kann mit dem Kaffeeflecken hier einfach die
Memory. Das ist ein gemeiner Betrugsversuch. Man muss und es was, ganz deutlich sagen, so das arme das Kind wird betrogen, aber das Schöne ist an dieser Geschichte, das dürfen wir, glaube ich, verraten. Wie gesagt, Väter verlieren je nach Charakter ungern gegen ihre Kinder. Da gibt es große Unterschiede in unserer Gesellschaft. Dieser Paul, der Sohn, wie gesagt, zockt ihn immer ab letztlich und dann, Sie haben es gerade gesagt, diese kleinen Kaffeefleckchen, die er verteilt. Und dann gewinnt er plötzlich, beziehungsweise das Spiel endet unentschieden. Das ist dann der große Triumph immerhin für den Vater. Aber das Peinliche ist natürlich, der Sohn hat es genau gemerkt. Er hat gemerkt, dass das keine zufälligen Flecken waren, sondern er hat diese kleinen Fleckchen sofort erkannt und hat damit auch den Betrugsversuch des Vaters erkannt.
Der Stanisic Witz, der blickt einem auf jeder Seite entgegen sozusagen. Ich finde auch die Helgoland-Geschichte ganz großartig, da gibt es eine Metaebene, dort er hätte die Geschichte einfach so runtererzählen können, diese wahrscheinlich in irgendeiner Form ausgedachte, vielleicht auch selbst erlebte Helgoland-Reise eines Teenagers. Das ist übrigens die Figur, die in der allerersten Geschichte dieses Bandes auch schon vorkommt. Also ein Jugendlicher, der gerne im Emmertsgrund in Heidelberg abhängt mit seinen Freunden, die auch meist nicht in Deutschland oder deren Eltern zumindest nicht in Deutschland geboren sind. Er hätte diese Geschichte, die Helgoland-Geschichte nenne ich sie jetzt, einfach runtererzählen können. Aber er setzt ganz viele Sätze in An- und Abführung und greift von außen rein und sagt, hier ist eine Erzählerinstanz und ich hätte jetzt das schreiben können und schreibe es auch tatsächlich, aber ich hätte auch was ganz anderes schreiben können. Diese Geschichte ist vielfach gebrochen und versprüht dadurch einen irrsinnigen Witz. Sie merken schon, Herr Moritz, ich bin von diesen neun Stücken von Steiner sich wieder sehr, sehr eingenommen. Es ist übrigens natürlich eine Art Übergangsbuch. Bei Steinesisch muss man erstmal sich angucken. Er hat im vergangenen Jahr ein Kinder- und Jugendbuch, Wolf, veröffentlicht, das man auch als Erwachsener gut lesen konnte. Nicht in seinem Stammverlag, sondern damals bei Carlsen ist das erschienen. Und sein letztes großes Werk, das mit dem Buchpreis ausgezeichnet wurde, wann war das? 2018, glaube ich. Und es ist nicht so, dass der Steinesisch jetzt alle ein, zwei Jahre ein neues Werk vorliegt. Der lässt sich Zeit. Ich weiß, dass er an einem Roman gerade arbeitet, der in Hamburg spielen soll. Man weiß nicht, wann er erscheinen wird. Wir warten ungeduldig. Aber um das die Zeit zu überbrücken, erscheint nun dieses Buch. Und um Ihre Frage kurz aufzugreifen, also das wirkt, das könnten Geschichten sein, die auch in Zeitschriften erschienen sind oder in Zeitungen. Sind sie aber, glaube ich, nicht. Er hat sie einfach gesammelt. Allein die erste Geschichte hier ist, glaube ich, ein Überbleibsel vielleicht von Herkunft. Da geht es wieder um die eben schon zitierten Jugendlichen. Die stehen im Weinberg rum, in Baden-Württemberg und stellen sich vor, es gäbe so eine Art Proberaum des Lebens. Dann können wir erstmal prüfen, ob ihm das gefällt, was einem da so vorgeführt wird für sein Leben. Das ist eine typische Idee von Teenagern und dann spinnen die rum und spinnen noch mehr und noch mehr und er trifft diesen Ton dieser jungen Leute wahrscheinlich sehr genau, vielleicht auch nicht, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, wie sie so geredet haben. Mhm. Also er ist immer ein Meister der Einfühlung weiterhin auch in jugendliche Denkweisen. Und es begegnet einem hier teilweise der pure Stanisic und da muss ich schon sagen, ich finde, dieses Buch kommt zur rechten Zeit. Das kann man in diesem Jahr gut jetzt im nahenden Sommer immer mal wieder ein Stückchen am Strand oder im Café lesen.
Nein, ich will Ihnen gar nicht grundsätzlich widersprechen. Es hat diese Qualitäten des Erzählers, diesen Witz, die Dialogstärke, auch die Skurrilität der Gedanken, diese gebrochene Helgoland-Geschichte, wo so eine Geschichte in der Geschichte erzählt wird, ganz so originell. Liebe André, ist das nicht. Das habe ich in der Welt schon ein paar Mal gelesen, dass Autoren ihren Text unterbrechen, sozusagen aus einem geschriebenen Text zitieren, der aber dann ganz anders verläuft.
Aber ich finde es bei ihm halt witzig.
Diese Verschränkung.
Ich finde es bei ihm witzig, bei anderen finde ich es nicht witzig.
So. Ich hatte manchmal das Gefühl bei diesen Texten, das gilt für den Helgoland-Text, als auch für die Bremer Memory-Geschichte, dass es ein bisschen gestreckt ist, ein bisschen ausgewalzt ist, damit das auch in richtige Buchlänge kommt. Sie haben den Ausdruck Nebenwerk oder so ähnlich, glaube ich, gerade verwendet. Es ist, glaube ich, wirklich ein Übergangsband. Sie haben das ja geschildert zum nächsten Roman. Das hat Charme, das hat das typische Bezirzende, das man bei Stanisic findet. Das hat auch Anrührendes, gerade die Gießkannengeschichte. Da geht es ja um eine alte Frau, Gisel, die am Grab ihres Mannes steht. Und dann fallen so schöne Sätze. Das kann Stanisic nämlich auch. Mit der Traurigkeit war Gisel am liebsten allein, heißt es über diese alte Frau. Also das gelingt ihm sehr wohl, das auch einzubauen. Also ich habe das mit durchaus Vergnügen gelesen, nicht mit Unwillen. Ich hatte manchmal das Gefühl, es ist, wie gesagt, ein bisschen gestreckt, ein bisschen in die Länge gezogen. Aber das ist es eben, wenn es ein ganzes Buch werden soll.
Ich würde sagen, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Also man hätte die drei Georg Horvath in Bremen Stücke hätte auch eins sein können. Aber es macht am Ende gar nichts. Ich will noch mal kurz ins Feld führen, die Doppelkopf in Winsen an der Luhr Geschichte. Da steht plötzlich einer der Doppelkopfer, auch das sind junge Männer, mit einem waschechten Panzer vor der Tür. Bleibt ein bisschen offen, ob er wirklich mit einem Panzer ankommt, der ihm geschickt wurde. Auch das ist ja so ein Aberwitz. Natürlich sehr auf skurril gebürstet, aber er kann es nun mal einfach so. Ich bin bei starken 9 Punkten.
Ich will die Leserinnen und Leser noch anteasern und erwähnen, dass auch Angela Merkel einen Gastauftritt in diesem Band hat. Das reizt. Sie haben gerade 9 Punkte gesagt. Das ist aber sehr, sehr großzügig heute Morgen. Ich gebe schwache 7 Punkte.
Jetzt kommen wir zum nächsten Text. Kommen wir zur Autorin Toxische Pommes und zum Buch Ein schönes Ausländerkind. Da steht übrigens auf dem Einband steht ein Quote von Stanisic. Man weiß recht schnell, woher das kommt. Die Autorin, Sie wissen, glaube ich, auch, Herr Moritz, ihren Nachnamen, aber sie will eigentlich nur ihren Vornamen preisgeben. Es ist eine Irina, stammt aus Wien, ist dort Verfassungsjuristin, promovierte, ist wie Stanisic im ehemaligen Jugoslawien geboren, in Kroatien, kam im Alter von 2 Jahren mit ihren Kindern eben nach Wien und oder Wiener Neustadt. Wir gehen davon aus, dass die Geschichte, die sie erzählt in Ein schönes Ausländerkind, dass es ihre eigene ist. Sie ist bekannt geworden vor allem mit TikTok-Videos als Satirikerin. Die spießt den Alltag auf aus überwiegend feministischer und antirassistischer Sichtweise. Finde ich ganz apart, was sie da so macht. Aber ich muss sagen, der Roman überzeugt mich, oder dieses Buch überzeugt mich dann doch noch viel mehr. Hat sie auch überzeugt, Herr Moritz?
Es ist ein gutes Buch. Um das mal ganz klar vorweg zu sagen, und wir wollen ja gerne über gute Bücher sprechen, manchmal sprechen wir auch über weniger gute. Vielleicht noch ein Wort zur Autorenfigur, Sie haben das Wesentliche ja gesagt, dieses Pseudonym Toxische Pommes hat natürlich schon viel für sich, man verwirrt die Leute, ich glaube auch mal die Buchhändlerinnen sind völlig verwirrt, wenn sie jetzt jemand fragt, haben Sie ein Buch von Toxische Pommes da? Man hat ja gelernt, dass sie den Namen deswegen gewählt habe, weil sie gerade eine toxische Beziehung hinter sich habe und weil sie Pommes frites gerne esse. Ich finde das als Begründung schon mal sehr plausibel.
Wie steht das in der Buchhandlung? Pommes, toxische unter P oder
Pommes
unter
ist der Nachname, toxisch ist der Vorname. Da wäre ich ganz rigoros als Buchhändler und würde das genauso einordnen. Nein, es ist natürlich, und deswegen hat das auch mit Stanisic zu tun, es ist eine Migrationsgeschichte, aber es ist eben ein schönes Ausländerkind. Es ist sozusagen keine Elendsgeschichte, obwohl das alles eine wichtige Rolle spielt, durchaus immer wieder in den Nebensätzen. Sie haben ja den Rahmen schon genannt. Diese Familie stammt aus Rijeka und im Zuge des Balkankrieges Anfang der 90er Jahre übersiedelt man. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, wohin man übersiedeln kann. Die USA wird kurz erwogen, Österreich wird erwogen und dann entscheidet man sich aber für Österreich. Da hat man gute Bekannte, eben in Wiener Neustadt. Da beginnt schon das erste Verhängnis, denn man hört nicht genau hin. Man denkt, ja, Wiener Neustadt, das ist Wien, das ist der Stephansdom, das ist die Kärntner Straße. Aber nichts dergleichen. Wiener Neustadt ist eine eigene Gemeinde, die nicht ganz so schön ist wie der erste Bezirk in Wien. Und dort findet die Familie, das hat man vermittelt bekommen, Unterschlupf bei, das ist eine sehr merkwürdige, auch sehr komische Konstellation, auch sehr furchtbare Situation, also beides zusammen, bei einer Familie. Renate Hell heißt die Mutter, dort darf man umsonst wohnen. Der Vater im besten Beruf gewesen in Rijeka, jetzt keine Arbeitserlaubnis bekommend. Die Mutter Pharmazeutin, auch dieser Abschluss wird nicht sofort erkannt. Sie muss sich wahnsinnig anstrengen, ehe sie dann später, das dürfen wir verraten, eine Anstellung findet in einer Apotheke, nachdem sie aber quasi doppelt nochmal ihr Studium absolvieren muss. Und der Deal ist, ihr dürft umsonst bei Renate Hell wohnen. Der Vater muss alle Reparaturarbeiten übernehmen und die Mutter muss sozusagen die Putzfrau, die Reinigungskraft spielen. Das wäre ja noch nicht so furchtbar, wenn diese Renate Hell nicht mehr etwas alle Tassen im Schrank hätte. Das heißt, es wird permanent gereinigt und gemacht und getan. Es wird 5-mal geputzt, alles muss nochmal geputzt werden. Es ist also ein reines Tyrannentum. Und daneben hat sie wieder auch noch Kinder. Ein Kind ist besonders schrecklich mit sadistischen Trieben ausgestattet. Ich glaube, ein Wellensittich ist es, der elend sterben muss in diesem Text. Also es ist aber auch die Geschichte, wenn man so will, erst einmal oberflächlich betrachtet, einer gelungenen Integration. Denn unsere Heldin, die Hauptfigur, ist ein schönes Ausländerkind. Sie ist sogar blond. Ein bisschen. Also sie entspricht nicht dem Muster. Renate Hell weist darauf hin, du darfst nicht so werden wie diese anderen Migrantenkinder. Die sind furchtbar, die werden scheitern, die werden zugrunde gehen. Und das nimmt sich unsere Heldin zu Herzen. Und sie wird dann einen ähnlichen Weg einschlagen wie die Autorin selbst. Sie wird Juristin werden, sie wird sogar promovieren und hat dann auch eine Stelle. So beginnt der Roman mit einem Prolog. Also es ist ein Text einer gelungenen Migration. Und das hat man ja nicht so wahnsinnig oft.
Und es ist aber auch ein Text, der genau den Blick darauf richtet, was war denn nicht so schön, was ist uns denn widerfahren? Und da muss man dann schon, ich musste dann durchaus an Gespräche auch mit dem eben besprochenen Stanisic denken, Sascha Stanisic, der zum Beispiel, dessen Familiengeschichte ist ja so, seine Eltern bekamen hier, die waren auch wirklich hoch, waren Akademiker und die bekamen in Heidelberg, wohin es ihn verschlug, keinen Job, mussten dann weiterziehen oder durften gar nicht im Land bleiben auch und sind nach Amerika erstmal weitergezogen. Hier ist es so, dass der Vater des der Erzählerin, der kriegt ja auch keinen, der ist, was ist er, glaube ich, Ingenieur, und der kriegt beruflich kein Bein auf den Boden. Er bleibt ein Leben lang, bleibt der Hausmann, was sich komisch anfühlt, und zwar sowohl in der Herkunftswelt, wenn die zurück nach Jugoslawien fahren oder ins Ex-Jugoslawien, dann will er da gar nicht erzählen, was er eigentlich macht. Also eher der Mann im Haus, der quasi jetzt aber das Kind bekocht, und der hat nie einen richtigen Job, er leidet da auch drunter, er sagt immer wieder, ich gehe nach Hause zurück und gründe nochmal eine neue Familie. Das sind oft Töne der Bitterkeit, natürlich in Humor gebadet. Das ist ein sehr lustiges Buch, das sollten wir vielleicht nochmal sagen. Es verrät eben die Humoristin durchaus. Und es ist auch, sie macht auch die Beobachtung, es gibt eine Lehrerin, die zu ihr sagt, natürlich kannst du sehr gut Deutsch, aber das ist nicht deine Muttersprache. Besser als eine 2 bekommst du bei mir nie. Also eine völlig absurde Aussage, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Man geht ja heute eher davon aus, dass aufgeweckte und faire Lehrer vielleicht besonders fair zu Kindern sind, deren Eltern hier nicht geboren sind oder die selbst auch hier nicht geboren sind. Da ist es noch ganz anders. Spielt, würde ich sagen, eben auch in 90er Jahren, Nullerjahre insbesondere. Kriegt man auch viel Zeitkolorit mit, werden ein paar Popsongs genannt und so weiter und so fort. Ich bin bei Ihnen, es ist ein wirklich sehr gutes Buch und ein sehr lustiges Buch.
Ich finde es ein gutes Buch und ein lustiges Buch, das ist richtig. Es ist erzählerisch jetzt nicht sonderlich innovativ, es ist jetzt auch ein bisschen runter erzählt, wenn man das sagen will. Aber es hat diese Qualitäten, die Sie gerade benannt haben. Irgendwann, das sollte man vielleicht noch erwähnen, es ist gut, dass Sie auf den Vater hingewiesen haben, denn diese dunklen Seiten spielen mindestens so eine wichtige Rolle wie die geglückten Dinge in dieser Lebensgeschichte. Der Vater, wie gesagt, der unfreiwillige Hausmann, es gibt dann auch sehr starke Szenen, dass man dann umzieht, man kann endlich familiell verlassen, das gelingt, man bezieht eine andere Wohnung und dann kommt ein neuer eine neue Schreckensmacht in die Familie, ein Computer wird angeschafft. Auch das sind sehr starke Szenen dieses Buches, denn der Vater plötzlich abwehrend wie immer, was verbrauchen wir das, wir haben doch genug an Dingen, warum ein Computer? Und dann wird er quasi verrückt danach und er streitet sich mit seiner Tochter ständig darum, wer darf den Computer nutzen, er lädt ständig Musik herunter. Das heißt, er wird plötzlich ein Computerfreak im wahrsten Sinn des Wortes, immer in dieser Abgeschlossenheit zu Hause, immer in dieser Situation, dass er nicht irgendetwas tun kann, während seine Frau dann doch Karriere macht, eine sehr taffe Frau, eine durchsetzungsfähige Frau. Das macht die Ehe auch nicht einfacher unbedingt der beiden. Aber es ist, wie gesagt, auch ein Vaterbuch. Der Vater ist vielleicht sogar die eigentliche Hauptfigur dieses Textes, denn das schöne Ausländerkind hat einen Vater, der es nicht so leicht hat.
Das ist in diesen Teilen eben ein sehr melancholisches Buch. Die Mutter ist hat Pharmazie studiert und schafft es dann eben auch, die putzt dann irgendwann nicht mehr, sondern sie arbeitet in einer Apotheke und verdient ganz gut. Sie ist die Familienernährerin. Es kommt dann auch später zur Einbürgerung. Da müssen alle zum Einbürgerungstest. Die Tochter hat natürlich überhaupt keine Probleme, die Mutter auch nicht. Der Vater, dem glaubt man, bei dem hat man Sorge in der Familie, dass das alles funktioniert, ob sein Deutsch eigentlich so gut ist. Verraten wir jetzt nicht, wie das alles ausgeht. Es
geht überraschend aus. Diese Einbürgerung des Vaters hat eine durchaus überraschende Wende, die man nicht unbedingt erwartet. Denn da droht ja noch einmal beim ersten Lesen das Scheitern, dass jetzt alles nochmal zusammenbricht, dass der Vater eben diese wichtige Prüfung, sie ist, glaube ich, nicht ganz so streng wie in der Schweiz, aber sie ist auch streng, man muss bestimmte Dinge vorweisen, dass er daran scheitern könnte. Nein, das ist ein gelungenes Debüt, das kann man nicht anders sagen. Ein Text mit vielen humoristischen Qualitäten, der aber auch eben diese ernsten Untertöne hat. Deswegen gebe ich starke 7 Punkte.
Ich bin bei 8 Punkten. Kommen wir zum letzten besprochenen Buch heute, zu George Saunders neuem Erzählungsband. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein richtiger, als würden Sie zumindest sagen.
Ja.
George Saunders hat
Stories heißt der Untertitel. Wir haben auch einen richtigen Untertitel diesmal.
Tage der Befreiung, Stories. Es ist ja
Muss Sie leider korrigieren, lieber Herr André. Tag der Befreiung.
Tag der Befreiung. Ja, wir wollen
Liberation Day im Original.
Wir wollen exakt sein und Da muss man sagen,
übersetzt von Frank Heibert, der auch die früheren Bücher von Saunders übersetzt
Wunderbar, dass Sie das hier alles übernehmen. Ich hätte es wieder vergessen. Wunderbar. Vielen Dank.
Haben Sie ja mich, Herr André.
Ja, deswegen, wir sind wirklich ein eingespieltes Duo. Das kann man nach all diesen Jahren mal sagen. So, es ist so, diesem George Saunders geht ja einem Ruf voraus wie Donnerhall. Der ist, was ist er eigentlich im Brotberuf? Ich glaube, irgendwie Geophysiker oder so. Also schon sehr interessant. Und er zählt wirklich zu den gesagtesten und anerkanntesten Autoren seiner Generation in Amerika, wie man immer so schön sagt. Und er gilt vor allen Dingen als Großmeister der Erzählung, der Short Story. Das ist nicht sein erster Erzählungsband. Der hat, soweit ich weiß, erst einen Roman geschrieben. Der wurde damals auch extrem gepriesen. Wie heißt der?
Lincoln im Bardo. Ein Friedhofsroman, wo Abraham Lincoln eine wichtige Rolle spielt.
Dem konnte man aber auch schon ablesen, diesem Roman, dass dort jemand zugange ist, der sich auf Erzählungen besonders versteht. So, ich platz mal gleich vorweg mit damit raus. Dieses neue Buch macht mich nicht unbedingt zum absoluten Saunders-Fan. Und ich gebe auch eine Sache hier offen zu. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Die Titelgeschichte, Tag der Befreiung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich gehe davon aus, dass Sie Rainer Moritz und mich für fleißige Arbeiter im Bergwerk der Literatur halten. Wir lesen sehr, sehr fleißig. Wir sind auf eine Art auch Spezialisten. Sind Sie wahrscheinlich auch, die Sie hier zuhören. Sie lesen wahrscheinlich auch sehr viel. Normalerweise würde ich jetzt hier unsere Autorität oder meine Autorität nie selbst untergraben wollen. Aber ich gebe hier mal offen zu, es gab hier eine Geschichte, die habe ich absolut nicht verstanden. Da musste ich dann nachlesen, Rezensionen. In dem Fall war es, glaube ich, eine von der Kollegin Radisch. Was es eigentlich im Tag der Befreiung geht. Hat sich das nicht so erschlossen. Gibt es einen Ich-Erzähler, der von einer KI gesteuert ist und Geschichten rausfeuert. Kriege ich das irgendwie richtig zusammen? Haben Sie das sofort verstanden?
So ungefähr. Nein, es ist eine komplizierte Geschichte. Das ist auch die längste Geschichte dieses Bandes. Sie hat, glaube ich, 80 Seiten ungefähr. Also deutlich länger als die andere von diesen 9 Geschichten hier bei George Saunders. Ich glaube, man muss das Pferd vielleicht andersrum aufzäumen. Dieser Autor ist ein völlig ungewöhnlicher Kurzgeschichtenerzähler. Amerikanische Autoren, das wissen wir, haben eine große Vorliebe für die Kurzgeschichte. Gerade ist mit der Kanadierin Alice Munro, eine Meisterin der Kurzgeschichte aus dem angloamerikanischen Raum, gestorben. Man könnte viele Beispiele von Autoren anführen, die gerade da auch immer wieder ihre große Stärke zeigen. Bei Saunders ist es so, dass es hat nichts von dem ruhigen, verspielten Ton, von dem lapidaren Ton, den Kurzgeschichten manchmal haben, von diesem Verdecken der Pointe, vom zwischen den Zeilen lesen. Diese neuen Geschichten sind sehr unterschiedlich und wir haben eben ein paar, deswegen komme ich jetzt auf die Titelgeschichte. Sie merken, ich schleiche mich heran, zurück. Es hat mehrere sogenannte dystopische Geschichten, die in einer Zukunft zu spielen scheinen, die allesamt von einem furchtbaren Amerika sprechen. Das sind teilweise Geschichten, die im Kleinen spielen. Das sind dann die nicht-dystopischen. Und dann gibt es, wie gesagt, dieses Tag der Befreiung, diese Titelgeschichte, wo man, da gebe ich Ihnen durchaus recht, eine gewisse Konzentration an den Tag legen muss, um diese Verrücktheit auch zu begreifen, die da erzählt wird. Jeremy, so heißt, glaube ich, der Erzähler. Und der befindet sich mit zwei Gefährten, wie Jesus Christus ans Kreuz gehauen, hängen die drei an einer Wand des Kündens. Und sie werden programmiert, Sie haben das gesagt, und Sie sind nicht frei in dem, was Sie tun. Sie sind bei den Untermeyers sozusagen in Logis. Die Untermeyers haben diese Wand des Kündens offenbar eingerichtet und die müssen nun künden. Das fand ich schon mal ganz originell, muss ich sagen, in seiner Schrägheit. Und es wird gekündet, es wird wieder Fremdes, muss verkündet werden. Und dann geht die Geschichte noch auf zwei Strängen weiter. Frau Untermeier hat eine große Leidenschaft für Jeremy. Sie schleicht sich nachts, ohne dass es ihr Mann weiß, zu Jeremy. Sie betreibt Selbstbefriedigung, ohne an sein Wohl zu denken. Auch das eine sehr skurrile Variante. Ihr Mann wird es irgendwann erfahren. Das ist auch eine kleine Ehegeschichte ist da eingebaut. Und dann kommt es zu einer großen Aufführung, wo eine Heldentat der amerikanischen Geschichte, der Western-Geschichte in Anführungszeichen des 19. Jahrhunderts nachgespielt wird. Es ist ein völlig skurriler, absonderlicher Text, das kann man nicht anders sagen, der aber natürlich diese Charaktere als fremdgesteuerte zeichnet. Es ist, glaube ich, ganz einfach, diesen Text als dystopisches Grauen zu schildern. Menschen, die an die Wand genagelt sind, um es mal auf eine kurze Formel zu bringen, und die völlig unfrei sind in dem, was sie tun, die abhängig sind von den Untermeiers letztlich und von den Programmen vor allem, das ist schon eine Geschichte, mit der man sehr viel anfangen kann, wenn man über gesellschaftliche Realität in Form einer Dystopie sprechen will.
Genau, es ist ein sehr anspruchsvoller Autor, dessen ältere Geschichten ich auch durchaus schätzte. Hier hatte ich vielleicht einfach, Sie haben es eben schon angesprochen, nicht die Geduld für die anderen Geschichten in diesem Band. Da gibt es zum Beispiel eine, die ich ganz ganz gelungen finde. Auch durch die weht ein leichtes Unbehagen. Da geht es um eine Floristin, die unter blöden Bedingungen arbeitet. Ihre Chefin mag sie nicht so. Sie hat eigentlich nur stinklangweilige Dinge zu erzählen. Da macht der Erzähler kein Hehl draus. Man fragt sich schon, wie gnadenlos geht denn der hier mit seinen Figuren um? Und dann entspinnt sich aber eine Liebesgeschichte zwischen dieser Floristin und dem Sohn der Chefin, und dann wird aus deren beiden Sicht geschildert, und das aber im Ton des Erzählers, der irgendwie sehr, sehr smart und abgeklärt erzählt und ständig urteilend, dass die beiden Menschen plötzlich was anderes ineinander sehen und dass plötzlich das abgedroschene Gerede eben keins mehr ist. Dann wird aus dieser fast schon menschenfeindlichen Geschichte eine unheimlich menschenfreundliche Geschichte.
Nein, es ist halt ein sehr harter Blick. Das ist die Spezialität von Saunders. Das hat nichts Beruhigendes, nichts Kalmierendes, wenn man so will, sondern auch die Geschichten, die jetzt im Alltag situiert sind, haben eine unglaubliche Härte. Das ist immer ein Zuwenden zu den Außenseitern, zu prekären Gestalten, eine Sache auf der Arbeit, ein sehr schöner Titel auch, heißt eine der Geschichten, wo zwei Frauen aneinander geraten. Da ist Brenda, die Dicke, die im Büro nichts hinbekommt. Und da ist Genevieve, das ist sozusagen die edle Bürodame, die sich auch dann Liebesabenteuer während der Arbeitszeit bezahlen lässt, quasi von ihrer Firma. Und die beiden Frauen geraten aneinander, weil die arme Brenda, die natürlich die Unterlegene erstmal ist, was tut die arme Frau, sie stiehlt ein paar Kaffeekapseln, sie stiehlt, glaube ich, noch ein paar Wischtücher, lässt die mitgehen, das bekommt Genevieve mit, sie petzt sozusagen, sie zeigt sie an intern, und dann ist Brendas Ende, ihr wird gekündigt. Der Chef allerdings hat dann durchaus einen Blick darauf, was das für eine arme Figur ist, diese Brenda. Also er geht nicht ganz auf diesen Racheakt von Genevieve ein. Also das ist eine Geschichte, die sehr realistisch verbunden ist im amerikanischen Alltag. Es gibt eine Geschichte, die heißt Muttertag. Auch die wunderbar, da begegnen sich zwei Frauen. Es wird die Alltagsgeschichte, die kennen sich von früher.
Ganz früher
sehen sich auf der Straße. Dann fallen die üblichen Gedankensätze, wohlgemerkt. Gott, ist die alt geworden. Also das, was man sieht, um von seinem eigenen Elend abzulenken letztlich. Also das kann Saunders auch. Diese Geschichten, die fest verankert sind in einer sehr kruden, sehr harten amerikanischen Gegenwart. Da ist nichts Weichgespültes in diesem Text. Und dann gibt es eben, es sind nicht immer so krass dystopische Texte wie Tag der Befreiung, die Titelgeschichte, die Auftaktgeschichte, die heißt Liebesbrief. Auch die spielt offensichtlich in einer nahen Zukunft. Amerika hat sich verwandelt. Man denkt, dass es habe mit Donald Trump zu tun, aber man ist nicht ganz sicher, ob es wirklich Donald Trump ist, der hier gemeint ist. Auf jeden Fall sind wir in der Zukunft. Amerika hat sich verwandelt. Es ist eine Art faschistischer Überwachungsstaat geworden. Und ein Großvater schreibt jetzt an seinen Enkel einen langen Brief, in dem er ihn eigentlich, ich verkürze das, davon abhalten will, sich für Freunde einzusetzen. Freunde, die mit dem Staat in Konflikt geraten sind. Und er sagt jetzt, das hat keinen Sinn. Das nützt nichts. Meine Frau und ich haben auch versucht zu protestieren, haben aber nicht die Kraft gehabt. Du tust am besten daran, wenn du nichts tust, wenn du dich nicht einmischst in die Geschichte deiner Freunde. Also ein letztlich auch furchtbarer Text, wiederum der so charmant verkleidet ist in den rührenden Brief eines Großvaters an den Enkel Robbie. Also auch das ist eine, wenn man so will, in der Zukunft angesiedelte Geschichte, aber eine, die natürlich viel leichter einherkommt als der Tag der Befreiung.
Der Autor macht etwas mit Sprache. Er ist durchaus originell, da ist keine Geschichte wie die andere. Man kann sich schon vorstellen, dass er die über Jahre angesammelt und wirklich auch hart an ihnen gearbeitet und gefeilt hat. Das muss man ihm sowieso zugute halten. Ist natürlich ein besonderer Autor. Man versteht immer bei jedem seiner Bücher, warum er so viele Fans hat. Ich bin war vielleicht nicht wirklich auf den so in der Stimmung für den Sounders Sound und bin deswegen bei 7 Punkten.
8 Punkte für George Saunders.
Liebe Nextbook Please Hörerinnen und Hörer, das war die neue Folge. Rainer Moritz und ich bedanken uns wie immer für Ihre Aufmerksamkeit, hoffen, Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind und wünschen gutes Lesen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.